So, schön noch ein Sudden Death Brew aus dem Kühlschrank und dann ab zur Machtschädelaufnahme.
Uhu! Uhu! Uhu, Nico!
Was war das? Hat da nicht jemand gerufen?
Ich habe nichts gehört.
Das galt mir. Das ist Jeff Retz. Ich sehe ihn. Er winkt mir zu.
Nico, wo willst du denn hin?
Jeff.
Oh, Nico, du? Wo kommst du denn her?
Ich folge dir schon die ganze Zeit, aber du hast mich nicht bemerkt.
Oh, das tut mir leid. Wirklich, wenn ich geahnt hätte, dass du hinter mir bist, hätte ich auf dich gewartet.
Wirklich?
Ha, ja, aber ja doch. Du bist doch mein Bruder und außerdem ein sehr erfolgreicher Podcaster. Stoßen wir auf unser Wiedersehen an. Prost.
Na klar, aber vorher möchte ich dir noch etwas zeigen. Es wird dich überraschen. Komm her. Komm mit.
Oh, Nico, nein, lass mich. Nein, lass mich los.
Was hast du denn? Komm doch.
Oh, mein Bier. Du hast es mir aus der Hand geschlagen. Das ist unschicklich.
Das ist aber kein Bier.
Aber Nico, wie kommst du denn da drauf? Natürlich ist das ein Bier und überhaupt gar kein Maschinenöl.
Nein, ich habe daran gerochen, das ist kein Bier und du bist nicht Jeff, sondern ein Roboter, ein Geschöpf Skeletors.
Ja, Evil Olli hat mich geschickt, du Narr. Ich sollte euch auseinanderbringen. Dich und Dennis. Das habe ich geschafft. Und jetzt muss Dennis ganz alleine podcasten.
Nein. Ein Meisterplan.
Skeletors Meisterplan, veröffentlicht im Mai 1987. Das Machtschädel-Review dazu gibt's für euch im Dezember 2021 passenderweise, denn es ist die Folge 24, die Weihnachtsfolge sozusagen. Es steht uns eine äußerst psychologische Folge. Unsere Helden tauchen in eine Welt ein, die uns eins vielleicht höchstens von einem ordentlichen Rausch kennt. Frage. Lieber Dieter, kennst du dich da eventuell aus oder kennst du jemanden, der sich auf diesem Gebiet besonders gut auskennt?
Ja, hallo Olli, ich freue mich natürlich auch auf diese Wahnsinnsfolge heute, ja, was da wieder abgeht. Und ja, du hast es gesagt, da muss man schon ein bisschen in spirituelle Welten oder auch Spirituosen eintauchen und wir haben das Glück, wir haben nämlich heute eine Koryphäe mit dabei, ja. Eine Koryphäe, wenn es um Bierräusche oder Meisterpläne geht. Das ist unser Dennis von Retz. Hallo Dennis.
Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und die einen sagen Rausch, die anderen sagen, hey, es ist doch nur einfach ein normaler Arbeitstag als Biersommelier. Ich freue mich, heute auch wieder hier bei euch zu sein. Lange hat es gedauert. Ich habe mich schon fast wie so im Zeitstrudel gefühlt, als ihr mich hier wieder eingeladen habt. Und freue mich natürlich immer. Ich habe nämlich, das habe ich dem ich habe es in die Gruppe geschickt. Ne? Wir haben ja sogar eine eigene Gruppe zusammen. Und da habe ich es reingeschickt, denn unsere Freunde von Spotify, die haben mich erinnert, haben gesagt, pass auf, ist so ein Jahresrückblick und klick dich mal durch. Und da wurden mir irgendwelche Songs angezeigt. Sagt mir alles nichts. Ich höre eigentlich immer nur Coco Jumbo auf Spotify. Und dann kam es aber zu den Podcasts. Und da dachte ich so, ja, welcher Podcast soll es wohl sein? Und da muss ich jetzt natürlich noch mal en Detail reingucken, damit ich hier keine Lügen erzähle, was da genau angezeigt wurde. Denn, jetzt muss ich doch mal kurz hier kurz überbrücken. Denn es wurde ja angezeigt, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei Spotify seid, ne, öffnet einfach mal die App und dann guckt ihr rein und dann wird euch angezeigt, was ihr so geguckt habt. Und dann wurde mir angezeigt tatsächlich, ein Podcast hatte ich das ganze Jahr begleitet, He-Man's Machtschädel 1000, oh, jetzt ist es gerade weggegangen, 1175 Minuten habe ich diesen Machtschädel gehört allein über Spotify und das waren mindestens 18 Episoden, also was soll man doch sagen, also ich bin treuer Hörer, ich bin Fan und da werden wir vielleicht heute im Laufe der Sendung noch zu kommen, aber anscheinend bin ich ja nicht im Vorsitzender des Dida Fanclubs, denn anscheinend wurde der schon parallel gegründet, während ich ja noch den Machtschädel fleißig abonniert habe und liebe Hörer und Hörerinnen, das kann ich euch nur empfehlen, ne? Geht da hin. Also entweder habt ihr die Spotify-App, ihr habt die iTunes-App oder ihr habt eine der vielen generellen Podcast-Apps, wie es zum Beispiel, die es zum Beispiel gibt. Also es gibt ja die offizielle iTunes-Podcast-App. Ich kann an der Stelle zum Beispiel empfehlen, ich habe die Podcast-App, die nennt sich Downcast und da könnt ihr zum Beispiel auch einfach diesen Podcast oder viele andere, vielleicht werden wir euch nachher noch mindestens zwei Empfehlungen geben, hinzufügen. Ihr werdet immer notifiziert, wenn es eine neue Folge gibt und dann könnt ihr hier direkt, ne, also als wären, würden der Dieter und der Olli und heute leider auch ich, direkt zu euch nach Hause kommen. Morgens zum Frühstückstoast, ne? Ja. Da kommt nicht nur die Marmelade drauf, sondern da kommt auch ein bisschen Machtschädel drauf. Oder abends, wenn ihr nach der Arbeit zu Hause seid oder auf der Arbeit nach Hause fahrt oder zur Arbeit hinfahrt oder zur Schule fahrt, von der Schule nach Hause fahrt, während der Schule das Ganze hört. Oder während ganz vielen anderen Sachen, ne? Wir werden das jetzt alles gleich noch aufzählen. Wir blenden euch jetzt einfach mal unten alle Sachen ein, Gelegenheiten, zu denen ihr den Machtschädel hören könnt. Und wow, genau. Es sind ganz schön viele.
Es gibt keine Grenzen, oder?
Es gibt keine Grenzen.
Genau. The sky is the limit.
Black. Lange Rede,
wenig Sinn. Eigentlich wolltest du nur sagen, du freust dich, dabei zu sein.
Ja. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja. Ja. Nehmen wir schon auf? Ja.
Wie ein braver Schüler bin ich jetzt da gesessen und habe deinen Worten gelauscht, Dennis. Das hast du wunderbar gemacht.
Ich erzähle so gerne.
Super Sache. Ja. Coole Sache auch, dass du ihn sozusagen vorgeschlagen bekommen hast als dein Podcast des Jahres. Und witzigerweise hat paar Minuten oder war es eine Stunde, nachdem du mir das in die Gruppe geschrieben hast, sich der Manuel gemeldet bei mir mit genau der gleichen Nachricht. Auch er hat den Machtschädel. Er ist allerdings auf 20 Folgen gekommen, Dennis. Also das solltest du dir nochmal überlegen. Ja? Also
nur mehr auf Platz 2, Dennis, leider.
28 meinte ich. Ich hatte falsch vorgelesen. 28 Folgen hatte ich gehört.
Ja. Und das bei Folge 24.
Ja, so, das soll erstmal jemand schaffen. Da soll der Manuel sich mal eine Scheibe abschneiden.
Na, ganz großartig.
Ja, dann würde ich sagen, genug des Geplänkels. Und wir starten rein. Und natürlich nicht ohne vorher die beiden Podcasts erwähnt zu haben, die du vorher schon angeteased hast. Das möchte ich schon auch noch unterbringen. Denn dein wunderbarer Podcast, der Reds Podcast, passend mit dem Sound, der ist bei mir übrigens auch in der besten Liste dabei gewesen.
Ah, sehr gut.
Selbstverständlich.
Ich höre da ja auch immer wieder rein in den Reds Podcast, obwohl ich mich mit Wrestling gar nicht so gut auskenne, aber mich interessiert es mittlerweile, was mit Stefan Ottopol und mit Reinhold und so weiter so passiert.
Das finde ich auch fantastisches Feedback, was wir heute von unserem guten Hörer Mats gekriegt haben. Der schrieb, schau aktuell gar nicht so viel Wrestling, aber euren Podcast höre ich sehr gerne. Vielen Dank für die schönen Stunden. Also schöne Grüße gehen da auch nochmal raus an den Mats. Und das war auch damals, glaube ich, schon unser Ziel 2009, als wir das Ganze angefangen haben. Das Ganze ist mehr so ein Lebenspodcast. Ne? Also es geht mehr darum eigentlich, genau, ja. A, leben Nico und ich noch und B, was haben wir getan dafür, dass es in der letzten Woche tatsächlich noch dazu geführt hat, dass wir leben und nebenbei erzählen wir ein bisschen über das Thema Wrestling, also reds.de, jeder, der Hulk Hogan kennt, sollte da mal reinhören, denn man weiß ja nie, vielleicht bestreitet Hulk Hogan nochmal ein Match.
Genau, und wie überleben wir vor allem, ja, es ist ja nicht immer ganz so leicht, ja. Und stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, nicht so leicht haben es auch He-Man und Man-E-Faces, wenn wir auf das Cover blicken von Skeletors Meisterplan, oder? Was sagt ihr dazu? Dennis, wie findest du das Cover?
Ich bin ja immer relativ begeistert, umso mehr nackte Haut es auch zu sehen gibt auf diesen Covern. Jetzt sehen wir hier primär die nackte Haut, nicht nur primär, sondern auch sekundär, ist gegeben von He-Man, ne? Der natürlich steht mit seinem Schwert in der so ein bisschen auch, würde ich fast sagen, in der Defensivstellung. Und Skeletors Meisterplan, Olli, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde fast Cover und den Namen der Folge finde ich so ein bisschen, also im ersten Moment denke ich so, ja, aber wo ist denn Skeletor?
Auch das, ja. Ja, es ist wie so oft eine nichtssagendes Bild eigentlich. Ja. Mein E-Faces zeigt ja irgendwo in den Nebel hinein, wird wahrscheinlich da in der Vergangenheit sein. Da zeigt er zum Trichter oder was weiß ich. Für mich auch
Skeletors nicht besonders spannend. Skeletors Meisterplan liegt im Nebel, oder? Das ist doch ganz klar.
Ja, das kann man allerdings so sagen.
Nein, also ja. Das Cover, das stimmt schon, es knistert jetzt nicht so besonders, wenn man drauf guckt. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, bei wie vielen Covers man He-Man nur von hinten sieht. Ich glaube, das ist der, der am meisten von hinten abgebildet wird auf dem Cover. Alle anderen, ja, schauen dich an, wenn du auf das Cover blickst, aber He-Man, das hat bei Sternenstaub ja schon angefangen eigentlich.
Genau. Stimmt, hier in der schönen roten Hose dieses Mal. Also schon was die Mode betrifft. Mal ein rosa Schwert, mal eine rote Hose. Also er lässt sich da schon was einfallen.
Ja, und auch mit einer Ganzkörperrüstung, also vermutlich die Zauberrüstung, die er ja vor die er letzte Folge von Man at Arms angelegt bekommen hat.
Stimmt, ja. Genau. Ja, also vom Outfit her gefällt mir mein E-Faces wesentlich besser als hier. Das ist schon irgendwie spacig, was der anhat, oder? Das ist das,
ja.
So Iron Man-mäßig fast schon. Und auch oben, das ist auch cool, oben dieser Drehknopf, oder? Der rote, wo man die Gesichter umdrehen kann.
Ist abgebildet, genau. Wie ist die Mattel-Actionfigur. Ja. Manny Faces, der Mann mit den drei Gesichtern und mit einem fetten Knopf am Helm. Ja,
muss man ja auch sagen, wenn der ein oder andere heute vielleicht auch zum ersten Mal einschaltet, aus welchen Gründen auch immer, hört euch nochmal die 28 Folgen vorher an, das ganze, muss man ja nochmal sagen, ne, das ganze Hörspiel und auch diese ganze Zeichentrickserie wurde ja nur kreiert, um den Absatz der Spielfiguren zu steigern. Ne? Also wir beschäftigen uns jetzt hier schon 24 Folgen mit den Hörspielen, aber letztendlich war das ja alles nur Beiwerk, um den Kindern der damaligen Zeit so viel Figuren wie möglich zu verkaufen, dass die zu ihren Eltern gehen und sagen, pass auf, ich möchte die bei Toys R Us und was es damals alles gab, Kaufland, ich weiß gar nicht, ob es das schon jemals, Karstadt und sowas, ne, kauft mir diese Figuren. Also das war ja alles nur großes Beiwerk und dementsprechend finde ich es tatsächlich auch hier sehr cool, dass sie den Knopf oben auf den Kopf gemacht haben.
Ja.
Weil so hattest du ihn dann auch zu Hause, ne, und konntest dann seine Gesichter durchdrücken.
Ganz genau. Definitiv. Ja, das ist sicher so. Also das haben wir natürlich schon des Öfteren herausgearbeitet, ist auf jeden Fall so und ja, hast du auch jetzt nochmal schön zusammengefasst. Man-E-Faces, Rollenbesetzung, Dieter.
Genau, dieses Mal haben wir einige neue Sprecher und Sprecherinnen, allerdings keine neuen Figuren. Was interessant ist, Man-E-Faces, der in früheren Folgen immer von Edgar Bessen gesprochen wurde, der wird in dieser Folge von Dieter Ohlendieck gesprochen. Dieter Ohlendieck, den kennen wir von der letzten Folge. Da war er der Stinkor. Stinkor kann man auch sagen, weil mir gefällt Stinkor viel, viel besser. genau. Und ich finde, man hört den Stinkor in dieser Folge auch so ein bisschen durch manchmal, wenn er als Man-E-Faces redet. Werden wir noch dazu kommen.
Stimmt, ja.
Genau. Und wir haben auch eine ganz neue Person, die Marita Fliege oder Marita Fliege Mattei, wie es in der Wikipedia steht. Die ist eine deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Synchronsprecherin. Aus den Hörspielen kennt man sie vor allem aus der She-Ra Princess of Power Reihe. Da hat sie in 8 Folgen den Charakter Glimmer gesprochen. Und sonst auch noch, ja, war sie bei TKKG, Knight Rider, Barbie und so weiter zu hören. Und ja, auch aus Film und Fernsehen ist sie bekannt, zum Beispiel aus der Schwarzwaldklinik oder Großstadtrevier. Und was ich auch ganz interessant finde, sie war unter anderem auch die deutsche Stimme von Melanie Griffith. Genau. Mhm. Ja, und sie spricht in dieser Folge die Trollanerin Iva. Sie wird auch in der nächsten Folge Tilas Verrat, wird sie auch noch einmal eine Rolle haben. Genau.
Ja, und die Kerstin Träger, die Tochter von Man E-Faces, die spricht die Tochter von Man E-Faces, die habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Die ist am 1. März 1966 geboren in Berlin und ist ebenfalls Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Synchronsprecherin, Dialogbuchautorin und auch Synchronregisseurin. Und sie ist die Tochter des sehr bekannten Sprechers Wolfgang Träger, der unter anderem die Stimme von Woody Allen ist. Und unter anderem auch, ist mir dann später aufgefallen, die Stimme von Professor Mobilux. Ich weiß nicht genau, ob euch das keine jetzt Ahnung. Was sagt. Das ist der Typ, der klingt bei den Playmobil-Hörspielen. Ja. Nee. ich habe da ein, zwei Folgen gehabt. Professor Mobilux, Playmobil-Figuren, die ihr Abenteuer erleben. Sein Partner war Patrick F. Patrick. Professor Mobilux, gesprochen von Wolfgang Träger. Und Patrick F. Patrick, gesprochen von unserem Oliver Rohrbeck.
Also, ach, schon. Justus Jonas, ja.
Justus Jonas, genau. Oder Theo von den Huxtables oder Ben Stiller. Und witzig ist auch, das habe ich nicht gewusst, erst jetzt in der Recherche herausgefunden, dass diese Playmobil-Hörspiele um Professor Mobilux auch von Huggy Francis gemacht worden sind.
Wahnsinn. Hast du noch was?
Gut, die Kerstin Träger, die hat einige Hörspielrollen übernommen und zwar... Zum Beispiel war sie Locke in Hallo Tom, hier Locke und im Regine Regenbogen, Hanni und Nanni und auch verschiedene Rollen bei TKKG und die drei Fragezeichen. Und ich weiß nicht, wir sind ja keine Deutschen, die da, unsere deutschen Hörer und auch du, Dennis, vielleicht kennt ihr das, die Kinder vom Alstertal. Das ist eine... größere Produktion der ARD gewesen und war so eine Fernsehserie. Da hat sie mitgespielt, selbst. Also nicht gesprochen, sondern selbst mitgespielt. Kennst nicht, oder Dennis?
Kinder vom Alstertal sagt mir tatsächlich relativ wenig. Ich habe es jetzt hier einmal aufgerufen. 98 bis 2004 produziert, das sagt mir nichts. 1998 war ich irgendwie kurz vor dem Abi, 2004 kurz danach, also da hatte ich gar keine Zeit.
Hat doch nichts mit der Alster von Hamburg zu tun,
deswegen,
oder?
Das wäre noch meine Hoffnung gewesen, also hätte es irgendwas mit Hamburg zu tun, hätte ich vielleicht nochmal irgendwie gehört oder sowas, aber nee.
Okay. Naja, sie synchronisiert auch die Lisa bei Tim Taylor, also bei Tool Time, also die Pamela Anderson.
Hallo. Mhm. Habe ich mal die Geschichte erzählt, wo mein ganzes damaliges Zimmer mit Pamela Anderson-Postern vollgehangen war?
In unserem Podcast noch nicht.
vielleicht erzähle ich das mal in einer zukünftigen Folge.
Ja, unbedingt.
Ja, natürlich eine ganz feine Sache. So, Charlize Theron spricht sie in 2 Tage L.A. und so weiter und so fort. Sehr interessant, jetzt kommt's. Sie spricht zum Beispiel auch in Desperate Housewives, aber das interessiert mich weniger. Aber sie spricht zum Beispiel die Drea De Matto in Sons of Anarchy und in Die Sopranos. Mhm. Das ist natürlich ganz cool. Und was mich am meisten... ja, gefreut hat irgendwie, dass ich das rausgefunden habe. Ich habe mich da sogar extra noch mit dem Thomas Freitag kurz geschlossen. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Sie ist nämlich die Schwester von Sascha Träger. Und Sascha Träger ist Tarzan bzw. Tim von TKKG. Und die beiden, und das habe ich nämlich jetzt erst vor einigen Tagen in einem Synchronsprecher-Podcast gehört, wo immer nur Synchronsprecher eingeladen sind. Und da war der Klößchen eingeladen von TKKG. Ja. Und der hat gesagt, dass das alte Theme von TKKG, ihr kennt das noch, das TKKG. Genau. Das hat der
Tatan, Karl und Klößchen.
Ganz genau. Das hat der Sascha Träger mit seiner Schwester eingesungen. Also die ist
auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, da sehe ich die beiden aber auch tatsächlich, ja.
Irgendwo im Alstertal haben sie das rausgejodelt.
So, ja, Wahnsinn, mit den Unterbrechungen bin ich jetzt fertig mit der
Kerstin Träger. Bist du durch, ja? Hast du jetzt ausführlichst behandelt, die Kerstin Träger, die ja, ich glaube, in der Folge nur zwei Sätze sagt, ja.
Vater, Vater, du hast mich befragt.
Geht ja gut voran hier.
Er hat mich befragt.
Die waren aber wirklich gut, also muss ich schon sagen. Die paar Sätze hat sie, da hat sie richtig viel reingelegt, ja. Wer ähnlich wenig sagt in der Folge, ist Günther Flesch, der kommt auch vor, der spricht nämlich ein riesiges Monster. Der ist auch Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher, in Hamburg geboren, war auch an vielen Theaterbühnen, unter anderem am Berliner Schillertheater und am Hamburger Thalia Theater. Genau, er spielte in Film und Fernsehen mit, vor allem im Tatort, und von den Hörspielen auch die üblichen Verdächtigen natürlich, da war er zu hören. Bei TKKG, da waren sie ja alle, die drei Fragezeichen, Knight Rider, Filmations Ghostbusters war er auch zu hören. Und Olli, das habe ich noch interessant gefunden, er kommt noch einmal in einem Masters of the Universe Hörspiel vor, nämlich in der Rolle des Ikarius in der Folge He-Man, die neue Dimension. Das ist so schon diese Hörspielüberleitung zu den He-Man New Adventures. Das ist da, wo eben He-Man und Skeletor auf die Starship gebeamt werden und dann neue Abenteuer erleben. Muss ich gestehen, die kenne ich noch gar nicht. Die werde ich mir jetzt mal organisieren. Das möchte ich mir auf jeden Fall auch anhören. Ist ja auch wieder ein Europa-Hörspiel.
Das solltest du machen. Vielleicht werden wir dann auch diese Folge noch besprechen, wenn wir lustig sind.
Ja, eine Special-Folge machen wir dann.
Genau, ja. Ich habe dann noch einen kleinen Fun-Fact zu diesem Herrn gefunden. Und zwar hat er 1966 Ricardo Pizzuti gesprochen in Django. Nur der Colt war sein Freund. Und Ricardo Pizzuti kennen wir natürlich als Spencer Hill-Fans besonders gut. Das ist dieser graumelierte, meistens Bösewicht bei den Spencer Hill-Filmen.
Der immer die Zähne verliert, oder?
Nach der Prügelei. Ja, genau, der immer auf die Schnauze kriegt, ja, ganz genau.
Ja, super. Also, das ist mir entgangen, natürlich.
Auch da einen lustigen Verweis. Ja, ich bin da drüber gestolpert. Ich bin auch übrigens drüber gestolpert, dass der bei Antti Dörner einen Bewohner von Dörner spricht. Und irgendwann, glaube ich, bei Folge 37 den Pilot des Blasterhawks.
Wunderbar.
Ja, voll.
So, aber
ja, und Matthias Grimm, Dieter, wer macht den, du oder ich?
Den habe ich gar nicht. Hast du ein anderes Handout als ich? Dann musst du...
Dann habe ich mir Entschuldigung, das habe ich dann nicht mit dir abgesprochen. Ich habe den Beastman, müssen wir ja auch noch besprechen, weil der Beastman hat eine andere Stimme hier. Also nicht unseren lieben...
Christian Rode.
Christian Rode, danke. Jetzt bin ich gerade auf der Sorf gestanden. Der Matthias Grimm spricht hier den Beastman, ist, glaube ich, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Orko, der ja auch Grimm im Nachnamen heißt und auch nicht mit den Gebrüdern, denke ich mal. Und der spricht jetzt von 24 bis 28 Mal den Beastman, hat auch schon so einen Eternia mal gesprochen und 26 spricht er dann den Gauner, den Krako hat er gesprochen in der Folge 14, Folge Eisvogel. Und stimmt. Auch als Monsterkämpfer tritt er auch auf. Und in Norddeutschland sah man ihn ab 1985 als der Ölprinz in dem gleichnamigen Karl-May-Stück.
Als Schauspieler? Der
Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg, aufgeführt
worden. Das heißt, er war der Ölprinz.
Ja, Ja, selbst, ja.
Ganz ich habe ihn vor Augen, ja.
Ja. Beastman, der Ölprinz.
Hat er aber anders angelegt, die Rolle.
Als der, Ölprinz. Der Ölprinz hieß ja auch primär, weil die Haare so schön ja, ölig waren.
Genau. Also ja, gibt ja auch lustige Hörspiele, gell, Dieter? Wir haben sehr, sehr gerne Untergeiern gehört.
Untergeiern ist großartig, wirklich. Da,
ganz tolle Sprecherleistungen auch hier.
Ja, und man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist wirklich so lustig. Genau, ja. Ja, der Ölprinz, da war sogar, da waren nicht nur die Haare, da war sogar der Schnurrbart, war da ölig bei.
No, ja, auch der hat getrieft, ja.
Okay. Ja, und wenn ihr schon so viel über Western redet, letzter Fact, den ich hier noch zu unserem Beastman-Sprecher habe, 1974 hat er eine Nebenrolle gespielt, und zwar an der Seite von Clint Eastwood, liebe Leute. Wow. Und zwar in dem Thriller Im Auftrag des Drachen.
So. Cool. Hört sich auch wie eine Drei-Fragezeichen-Folge an.
Stimmt. Ja.
Definitiv.
Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir die Sprecher durch. Dann werden wir jetzt, oder werde ich euch kurz erklären, worum es in der Folge geht. Und fünf Olli, Minuten ich verspreche dir, also ich werde nicht so lange brauchen, wie du die Kerstin Träger erklärt hast. Ja. Na okay, so, wir kommen aus dem Geplänkel nicht mehr raus. Aber jetzt, liebe Leute, worum geht's denn in der Folge Skeletors Meisterplan? Also, Skeletor ist in Snake Mountain und er bastelt an einer Zeitmaschine, die ihm helfen soll, He-Man zu vernichten. Ja, er rückt nicht ganz raus, worum es da genau geht, aber sein Plan hat was mit dem geheimnisvollen Man-E-Faces und seiner verschwundenen Tochter zu tun. Unsere Helden sind im Königspalast, also im Garten, ahnen nichts davon. Orko trifft unerwartet eine Trollanerin, Iva, ja, die ihm den Kopf samt Kapuze ganz gehörig verdreht. Ja, Adam und Man-at-Arms werden vom Geist nach Castle Grayskull gerufen und dort sagt ihnen die Zauberin, ja, der Geist zuerst mal in Gestalt einer Zauberin, erzählt ihnen, dass Skeletor eine Teufelei plant. Auch weiß man nicht genau, irgendwas hat mit einer Zeitreise zu tun. Sie müssen in die Wüste der Zeit und dort in einen Zeittunnel einsteigen, der sie in die Zeit, aus der Man-E-Faces entstammt, bringen soll. Genau, das machen sie auch. Vorher wird Orko noch von Iva abgelenkt, der folgt ihr natürlich, trennt sich von seinen Gefährten und schließlich zerreißt er auch ganz unabsichtlich ihr Kleidchen und er guckt dann auch noch hin, der Schlingel. Ja, und er sieht da was ganz Erstaunliches. Ja, wer jetzt an Glöckchen denkt, hat sich getäuscht. Nein, er
nicht diese Glöckchen.
Aber er hat gesehen, dass Iva einen Roboterkörper hat. Sie ist ein Geschöpf Skeletors. Genau. Und hat erfolgreich Orko von seinen Gefährten getrennt, die jetzt auch den Zeittunnel schon betreten haben und in eine Vergangenheit reisen. Olli, eine ganz fantastische Welt, oder? So wie wir das von Hagi Francis immer kennen. Alles bunt, oder? Alles riesengroß. Die Bäume wie Blumen. Diesmal sind es keine Pilze. Und ganz neu ein schwebendes Zauberschloss. Ja, stelle ich mir auch schön vor. Und da müssen sie auch rein. Das betreten sie. Und dort erfahren sie auch etwas über die Herkunft von Man-E-Faces. Nämlich in der Vergangenheit hat ein verrückter Wissenschaftler des Volkes der Kotanier Man-E-Faces mit dem Leben seiner Tochter erpresst. Ja, er wollte aus ihm eine Kampfmaschine machen, hat ihm auch die drei Gesichter verpasst und hat seine Tochter in materialisierter Zeit eingeschmolzen. Auch ganz interessant. Genau, Man-E-Faces konnte aber entkommen, aber seine Tochter leider nicht mehr retten. Aber das macht nichts, weil in diesem Schloss, da kommen unsere Helden jetzt zu einem Trichter, in dem damals die Tochter von Man-E-Faces hineingestürzt ist oder ja hineingestoßen wurde. Und es heißt, dass sich noch niemals ein menschliches Wesen aus dem Trichter hat befreien können. Unser He-Man, ein Machtschädel wie er ist, der setzt sich natürlich über alle Warnungen seiner Freunde hinweg und hüpft in den Trichter rein. Minuten vergehen und dann, liebe Freunde, ihr könnt es euch denken, dann kommt er zwar total erschöpft, aber mit der Tochter wieder aus dem Trichter hervor. Ganz große Freude beim Herrn Papa. Da hat er, glaube ich, sein gute Laune-Gesicht dann gehabt von den drei Gesichtern. Ja, in dem Schloss empören sich dann auch noch die dort hausenden Geister, was dann unsere Helden zur Flucht anregt. Sie fliehen zurück zum Zeittunnel und können unbeschadet wieder in die Gegenwart Eternias zurückreisen. Dort wartet schon Skeletor vor dem Tunnel. Ja, der will aber nicht kämpfen, der wollte einfach nur so mal nachsehen, ob die auch wirklich da reingegangen sind. Sobald er aber He-Man zurückkehren sieht, flieht er, haut ganz feige ab und lässt somit noch ein paar Hörspielminuten übrig, damit auch Orko seinen wohlverdienten Schlussgag haben kann. Ja, aus die Maus, das war's mit der Geschichte. Und jetzt, lieber Olli, bist du hoffentlich zufrieden und wir können einsteigen, über die Szenen zu reden.
Das war knapp unter 5 Minuten, herzlichen Glückwunsch.
Wow, bravo, also ganz, ganz stark, Dieter. Beste Plot-Zusammenfassung, die du je gemacht hast.
Ja, unbedingt. Ich muss mir jetzt zusammenreißen. Wenn es jetzt schon einen Fanclub gibt, dann muss ich liefern.
Aber auch da sehe ich tatsächlich, es war ja eigentlich ursprünglich angeplant, dass wir, also damals, als wir noch jung waren, haben wir ja durchgerechnet und haben gesagt, naja, eigentlich müsste Richtung Weihnachten, müsstet ihr durch sein mit der Besprechung von 37 Folgen. Wie jung und dumm wir waren. Naiv, ja. Naiv, 24 Folgen sind es jetzt geworden. Das heißt, ich habe gerade mal kurz überschlagen, also wenn wir Glück haben, wird es irgendwie der Sommer oder Spätsommer, was natürlich auch in den Zeitplan von Nico und mir für eine Reise nach Salzburg sehr viel besser passt als kurz vor Weihnachten. Aber
Das war ja unser Meisterplan, Dennis.
Ganz klar.
Wir haben euch da den Tunnel gelegt, sodass ihr genau zur Gastgartenzeit zu dem kühlen Gastgartenbier hier sein könnt.
Ich mag mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber bin ich der Einzige, der diese Folge nicht verstanden hat? Also ich habe sie zweimal gehört und ich schaue ganz gerne auch mal rein bei unseren Freunden von hörspiel-request.de. Wenn ihr irgendwie He-Man-Hörspiel googelt, ist das ja somit die erste Seite, auf der ihr landet. Ist eine komplette Seite, wo immer so eine Zusammenfassung zu jedem Hörspiel ist und er gibt auch immer eine Prozentzahl an, wie gut er die Folge fand. Und das ist die zweitschlechtest bewertete Folge der kompletten Serie von ihm. Und ich habe die Folge erst zweimal gehört und ich dachte erst so, weil tatsächlich, wenn ich irgendwie Podcast höre und ich bin irgendwie unterwegs, bin ich manchmal abgelenkt, weil ich an irgendwelche Sachen denke und ich denke so, ist die Folge so unlogisch oder kam es mir nur so vor? Und dann habe ich sie zweimal gehört und dachte so, ich habe sie immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich auf die Seite geguckt und dachte so, okay, er gibt 25% und er hat nur zweimal überhaupt unter 60% gegeben. Ich will mal noch nicht verraten, welche die Folge ist, die noch weniger Prozente gekriegt hat, um hier nicht so ein bisschen Spannung aus dem Podcast zu nehmen. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ich kann aber schon mal so viel sagen. Die Stimme von unserer lieben Trojanerin, die fand ich sehr ansprechend.
Sicher eines der Highlights, ja. Auch die Stimme von der Kerstin Träger, über die wir noch viel zu wenig geredet haben, finde ich. Finde ich persönlich sehr schön.
Kannst du noch mal ein bisschen was von ihr erzählen?
Ja, ich könnte über ihre Familie könnte ich noch ein bisschen was erzählen.
Ja, sehr gut. Ja. Auch Hobbys oder sowas, ne, was sie gern gemacht hat. Und
genau.
Ja gut, die lebt ja noch. Vielleicht sollte man die mal einladen.
Vielleicht
mal
können wir sie mal einladen.
Ja? Das wäre schön. Ja. Unbedingt.
Also wenn ihr gerne mal eine Stimme von den Hörspielkassetten im Machtschädel haben wollt, dann zeigt es alle mal auf und schreibt es das einmal irgendwie unter das YouTube-Video oder irgendwo hin, wo man es lesen kann, auf Facebook oder Instagram.
Bei sie macht jetzt nur noch Videospiele, sehe ich gehört. Valorant ist sie dabei.
Jetzt warte mal, weil so können wir das ja auch nicht stehen lassen, wie Dennis das jetzt da beschrieben hat. Also da muss ich jetzt schon nochmal einhaken. Es ist natürlich eine, Olli, du hast gesagt, eine sehr psychedelische Folge. Die Geschichte ist natürlich verworren, aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Also wenn man aufmerksam hinhört, Dennis, und nicht abgelenkt da sich die Folge anhört, dann gibt die schon einiges her.
Und dann lass uns doch mal ins Detail gehen.
Genau.
Ich bin sehr gespannt, vielleicht wird dir das eine oder andere aufgeklärt, denn alles ging ja eigentlich ich würde schon fast sagen, He-Man-typisch los, denn alles ist ja so ein bisschen idyllisch, ne? Die Grillen pfeifen, die Schmetterlinge schmettern und alles ist eigentlich gut, so wie viele He-Man-Folgen gefühlt auch anfangen.
Dennis, da bist du aber schon in der zweiten Szene, weil die Folge beginnt ja mit einem bösen Intro, was mir immer sehr gut gefällt. Mit dem Skeletor-Thema und Skeletor auf Snake
Mountain. Was ja so ein bisschen ist wie bei Columbo, ne? Bei Columbo wird auch erstmal gezeigt, wer beginnt den Mord und dann kommt Columbo.
Definitiv.
Und ähnlich, aber ich finde es eine schöne Sache, ne? Also wir haben jetzt in vielen Folgen dann erstmal He-Man gehört, der erstmal so ein bisschen das Böse ausplant und dann. Also du hast vollkommen recht, He-Man. He-Man. He-Man Fanclub. Oh Mann, oh Mann. Dieter.
Dennis, hast du nicht vorher gesagt, du trinkst ein alkoholfreies Bier? Oder
ich habe tatsächlich nur noch eine Cola hier.
Aber er hat sich gut vorbereitet, Olli, das weißt du doch.
Das war eine gute Vorbereitung. Dieter, es geht ja los mit unserem guten Freund He-Man. Er ist auf Snake Mountain und er ist mit Beastman. Und auch über Beastman muss ich an der Stelle tatsächlich sagen, Beastman hat mir da nicht so gefallen.
Ja, also so beginnt wirklich die erste Szene. Das ist wirklich gleich, das ist mir so einfach ja in Haut und Knochen gefahren. Oh mein Gott, vermisse ich Christian Rode. Das war wirklich der erste Gedanke, den ich bei dieser ersten Szene hatte. Leider, ja. Mhm. Beastman, der neue Sprecher, macht ihn einfach nur dümmlich, kindlich, legt er ihn an, ist leider. Also Christian Rode hat natürlich auch einen dummen Beastman gesprochen, aber hat trotzdem auch irgendwie einen gefährlichen Kämpfer des Bösen vermitteln können. Bei dem Michael Grimm kommt das leider gar nicht mehr rüber. Aber Olli, wir haben ja einen sehr spannenden Dialog zwischen Skeletor und Beastman. Oder? Sie reden ja so, Skeletor rückt nicht wirklich raus, was er denn so vorhat. Und Skeletor sagt: Beastman, du hast schon vor vielen Jahren mit mir zusammen gekämpft. Erinnerst du dich an das, was wir vor langer Zeit mit Man-E-Faces gemacht haben? Und da, liebe Leute, da sagt er, was wir vor langer Zeit mit Man-E-Faces gemacht haben. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, es ist ja später zu hören, dass ein verrückter Wissenschaftler, ein Kotanier, Man-E-Faces da verstümmelt hat. Es liegt jetzt natürlich bei diesem Dialog auf der Hand. Ist Skeletor dieser verrückte Kotania? Hat er damals mit ihm zusammengearbeitet? Und die alles entscheidende Frage, was ist überhaupt ein Kotania? Dennis, sag mir mal, was stellst du dir unter einem Kotania vor?
Das ist in dem Moment natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist schon jemand, der, also ich würde Skeletor zutrauen, dass er das ist, und es wird ja auch hier nicht ohne Grund tatsächlich, dass man hier in die Ecke geht, aber es gibt halt auch keine Beweise dafür, ne?
Ja, klar. Olli, was sagst du? Ist Skeletor der Kotania oder hat er mit ihm zusammengearbeitet oder wie kommt, was sagst du zu dieser Andeutung, die Skeletor hier macht?
Es ist total schwer zu sagen. Es liegt im Dunkeln, ob Skeletor vielleicht der Kotania selbst ist oder ob er hier irgendwie etwas damit zu tun hat. Das kann man einfach auch gar nicht genau beantworten.
Skeletor
das
verkleidet,
muss man einfach auch so stehen lassen.
Verkleidet, weil
möglicherweise. Ja.
Ich habe ein interessantes Post gesehen von auch auf einer Fanseite. Heißt es Kotania oder Kutania? Weil Kutan wäre ein medizinischer Fachbegriff für Haut. Ist ja auch interessant, oder? Mein E-Face ist, der drei Gesichter hat.
Ja.
Vielleicht hat auch Skeletor über eine Haut, eine Gesichtshaut über sein Knochengesicht gelegt und hat Man E-Faces in die Irre geführt, hat ihn.
Ja, du meinst, er hat den Kutani besucht, also als Hautarzt sozusagen. Termin.
Ich glaube, er hat sich verkleidet Kutani.
Und wenn wir schon dabei sind, dass du mir ein bisschen Haut über das Skelett, das Gesicht drüber implantierst, könntest du eigentlich nicht irgendwie auch den Man E-Faces verstümmeln oder so.
Ja.
Ja, das mach mal. Ja. Nein, möglicherweise, vielleicht verschmolzen hat ihn der Kutania, aber möglicherweise hat Skeletor mit ihm zusammengearbeitet und dann der Tochter irgendwie mit seinen magischen Kräften den Schatten gestohlen und in den Trichter gestoßen, sie, die Tochter. Hm. Vielleicht war es so. Hm?
Vielleicht war es so. Jedenfalls eine sehr interessante, ein sehr interessanter Dialog und eine sehr interessante Andeutung von Skeletor hier.
Vor allem, man muss ja auch sagen, der Name der Folge eigentlich, ne? Skeletors Masterplan, da denkt man ja schon so ein bisschen, okay, Masterplan, in welche Richtung geht es hier? Und dann dieses Opening um Beastman und, hast du schon richtig gesagt, Beastman doch eher hier tatsächlich dann so ein bisschen underperformed. Aber man ist ja dann schon auch als Hörer gespannt, ne? Also ich sehe mich da schon als 87 als 5,5-, 6-jähriger Junge, der ne, Skeletors Meisterplan kauft und die Kassette einschiebt. Und dann freue ich mich natürlich schon, ne, wenn erstmal es geht um Skeletor und erzählt auch tatsächlich erstmal von seinem Plan. Und
aber rückt bis dahin nicht alles raus, ja? Das ist
ganz genau.
Da ist der Spannungsaufbau wirklich gut, ja?
Auf jeden Fall.
Er deutet da sowas an und genau. Und
lässt vor allem uns mit Zeitmaschine, ich habe eine Zeitmaschine gebaut und so alles, ne? Also das baut da natürlich schon eine Spannung auf, wo du sagst, okay, ich habe schon 23 Folgen gehört, aber 24 bringt jetzt, setz jetzt nochmal einen drauf. Und der Skeletor, der hat dazugelernt. Und dann, die auch, das loben wir ja in jeder Folge, ne? Die Musikuntermalung und so weiter, das ist natürlich alles großartig, ja.
Was ihr jetzt aber nicht angesprochen habt, an dieser, bevor wir in die nächste Szene gehen, Skeletor spricht auch davon, dass Manifaces Tochter das schönste Vibe ist, das er je gesehen hat. Und ich muss gestehen, außer Tida, ja, das sagt er, genau. Jetzt vielleicht habe ich deswegen so lange über die Kerstin Träger auch gesprochen. Mich würde halt auch interessieren, wie die Tochter jetzt eigentlich auch aussieht, ja. Aber ja, kann man halt auch nicht genau sagen dann.
Tochter vom Walter Träger Tida oder von Manifaces jetzt? Ja. Nein, ist schon klar. Aber es wird in der Folge noch beschrieben, wie Eiber aussieht, Olli, da kannst du dich schon drauf freuen. Ja, genau. Total. Das ist auch die nächste Szene, da möchte ich gleich überleiten, nämlich, ja, Eiber taucht ja dann ganz plötzlich auf, ja, keiner hinterfragt, woher und wieso. Eiber taucht auf, Orko ist völlig von den Sinnen, ja, er ist höchst euphorisch. Und für mich klingt er hier so ein bisschen wie der Pumuckl, wenn er in den Zoo geht und ein Meerschweinchen sieht, so, oh, das ist ja, hallo, Und es ist wirklich für mich ein bisschen zu sehr übertrieben, ja, das Ganze. Also
Rotschädel, der
ja,
einfach Pumuckl-Podcast.
Sieht ein Röckchen und verliert jeden Sinn für eine mögliche Gefahr, eine mögliche Falle, muss ich sagen, hätte ich mir von Orko ein bisschen mehr erwartet, ja.
Ja gut, dass Orko hinter Röcken her ist, wissen wir ja auch schon seit der unbezwingbare Drache. Da fällt er ja auch schon mal auf die gleiche Geschichte rein.
Das stimmt.
Mit Arkir. Ja. Mhm. Und auch im Sternenstaub, da redet er nicht den Sternenstaub auch schon von irgendeiner Trollanerin, die ihm sein Gesicht zeigt, ihr Gesicht zeigt?
Höschen.
Glöckchen.
Da ist auch schon so eine Andeutung. Also der hat schon faustdick hinter den Ohren. Ja. Also
genau.
Unterschätzt mir den Orko nicht.
Aber so wie du sagst, bei Arkia in Folge 4, der unbezwingbare Drache, da haben sie zumindest schon auch gefragt, naja, wer bist denn du jetzt, wo kommst du her? Aber diesmal gar keiner, oder? Adam nicht, Gringer, ja, taucht halt eine Trollanerin auf, alles gut.
Ja, Ivar irgendwie aus der türkischen Küche irgendwo, vielleicht.
Ja, wieder. Balkanküche, oder? Gutes Ivar zu den Cevapcici.
Wenn, aber dann muss es scharf sein. Ne? Ihr kennt es vielleicht, was in Deutschland ja als scharf verkauft wird, ist ja eher mild. Ja. Dementsprechend, ich esse gerne scharf, also es muss immer extra scharf oder sowas sein. Ne? Also wer Eiver, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, wer Eiver mild kauft, der mag jetzt an der Stelle einfach auch ausschalten. Ne? Für den ist das hier nicht der Podcast, der sollte mal von lieber Bob der Baumeister oder was irgendwie anhören. Ne? Aber wer Eiver mild kauft, der hat hier nichts zu suchen.
Ganz so richtig.
Aber ich, super, super Performance, die sie hinlegt und Orko natürlich so ein bisschen so, wie wir ihn kennen, aber auch lieben, ne? Jeder hatte ja so einen Orko, ne? So einen Aufzieh-Orko, dann läuft er über den Tisch und so weiter, ne? So ein bisschen, kann man sich, glaube ich, auch in ihn reinsetzen. Ne? Er ist einfach Single. Ich muss dann immer an meinen guten Freund Reinhold auch denken. Ne? Auch Single und immer unglücklich verliebt. Und so sehe ich auch so ein bisschen Orko. Ne? Ist eigentlich ein bisschen trottelig, aber auch, wir haben ihn alle im Herzen und wir gönnen es ihm so, ne, dass er endlich mal jemanden findet. Aber in dem Moment, wo hier zufällig eine Trolanerin auftaucht, da weiß natürlich der geübte Hörer, na, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Mhm.
Ganz genau so ist es.
Definitiv, ja. Na klar, aber wie gesagt, Dennis, du hast es schon angesprochen, also Ivar gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, so wie sie hier auftritt. Gute Stimme, macht ihre Sache gut. Sie macht es sogar so gut, dass alle rundherum den Adler, der schon längst schreit, ja, ist euch das aufgefallen? Man hört im Hintergrund schon den Adler schreien. Adam, Gringer und Orko beschäftigen sich aber weiterhin nur mit dem Blumenzauber, also mit der fleischfressenden Pflanze, die Orko herbeizaubert, und keiner reagiert darauf.
Das ist echt sehr auffällig, ja. Der Adler schreit und schreit und schreit und erst 2 Minuten später in der Hörspielzeit wird dann irgendwie reagiert und noch dazu so, wie wenn es das Normalste auf der Welt war. Ich glaube, mein E-Faces sagt dann sogar sowas wie, dafür haben wir keine Zeit. Ja. Hast du den Schrei des Adlers nicht gehört? Und ist es nicht sogar so, dass vorher Man at Arms spricht, ich glaube, Man at Arms hat vorher eine Line, da kommt da in die Szene rein und sagt irgendwie so, meine Güte, was für ein Trümmerhaufen und so, wie das riecht. Und das ist eine die scheußlichste Blume, die ich je gesehen habe. Wer hat denn dann, und dann so, oh ja, ah ja, genau, Orko, ja, und das ist ein bisschen belustigt über Orkos Zauberkünste. Ja, Zauberkünste gingen wieder daneben und dann, Man E-Face ist ganz ernst, dafür haben wir jetzt keine Zeit, He-Man. Und das ist wieder so eine Situation, die hatten wir in der letzten Folge doch auch, oder? Man E-Faces spricht He-Man an, obwohl eigentlich Man at Arms davor derjenige ist, der was sagt. Und hier auch wieder diese Sache, die nicht zusammenpasst, wo vom Dialogbuch vielleicht irgendwie eine kleine Ungereimtheit auch ist.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Eigentlich spricht Man at Arms mit Orko. Und wenn E-Faces spricht dann direkt He-Man an. Ja.
Ich meine, sie sind alle im Raum, das passt schon, aber ja. Mir ist es halt aufgefallen.
Ja. Definitiv, definitiv, ja. Genau, ja. Na, aber schließlich reagieren sie ja dann, Gott sei Dank, auf den Warnruf von Soa. Und dann sind sie auch schon in der Burg Castle Grayskull. Und da ganz interessant, zum ersten Mal reden sie nicht mit dem Geist von Castle Grayskull, nicht mit der roten Wolke, die sich materialisiert, sondern es wird ja wirklich, Horst Naumann beschreibt das wunderbar, ja, der Geist tritt als Zauberin auf, nämlich sie trug eine Kapuze in Form eines Adlerkopfes und aus ihren Schultern traten Adlerschwingen hervor.
Kapuze, so ein bisschen wie man sie auch aus dem He-Man, aus der He-Man-Realverfilmung
genau,
kennt. Ne?
Genau. Ja. Kapuze finde ich irgendwie auch eine schöne Formulierung, dass also ich.
Ach so, ja. Ja, stimmt eigentlich, ja.
Genau, und irgendwie, Olli, das hat mich jetzt bei unserem letzten Revelation Review schon verwirrt, weil bei den Hörspielen ist es ein Adler und in Wahrheit eigentlich im Motokosmos, in den Comics und auch in der Zeichentrickserie ist sie eigentlich ein Falke. Also das ist auch, da hätten sie ruhig mal einen Falken draus machen können in den Hörspielen, wobei Falke der Giganten klingt wahrscheinlich nicht so cool wie die Adler der Giganten.
Naja, das Tor ist ja auch, soweit ich weiß, das ist ja auch entnommen von dieser Big Jim-Serie, wie einige von anderen Masters-Figuren auch, Battlecat zum Beispiel auch und so. Die haben sie ja dann einfach umlackiert und vielleicht wollten sie hier dann irgendwie dem Big Jim Falken dann einfach auch einen anderen Anstrich geben und dann nennen sie ihn halt eher Adler. Vielleicht
fällt es dann weniger auf.
Ja, so in die Richtung, ja. Ich meine, zumindest hier. Ja, aber ist eine absolut gerechtfertigte Frage. Ja.
Ja, was mir am meisten gefallen hat an dieser Szene ist, dass die Zauberin sagt, He-Man, dein Leben ist in Gefahr. Sie redet ja trotzdem Gisela Trove, auch wenn sie in Gestalt einer jungen Frau ist, redet sie trotzdem wie eine alte, klapprige Oma. Und sagt, dein Leben ist in Gefahr, He-Man. Und He-Man ganz unbeeindruckt.
Ihr Leben ist selbst in Gefahr, so viel wie geraucht.
Und He-Man antwortet eigentlich wunderbar, das ist es eigentlich immer. Oder führt Skeletor eine besondere Teufelei im Schilde, ja? Weil eine normale Teufelei, das bringt ja den He-Man nicht aus der Ruhe. Aber wenn es eine besondere Teufelei ist, vielleicht mit der Zeitmaschine, dann, ja, dann ist es eine andere Sache.
Das stimmt, ja. Das ist echt witzig. Und witzig ist auch, dass sie dann eben von diesen unverzichtbaren Dingen redet, die aus Castle Grayskull verschwinden. Eine Tür, ein Knauf, ein Steingwader, ja, und vor allem eine Schießscharte.
Ja, das ist das ja ist wunderbar, oder? Also, du, Dennis, wie kann man sich das vorstellen, wenn eine Schießscharte der Burg in die Vergangenheit reißt? Also was?
Ist denn da einfach ein Loch oder ist dann da einfach Mauer, wo früher die Schießscharte war? Also Schießscharte für die Jüngeren unter uns, die vielleicht beim Ersten und beim Zweiten Weltkrieg noch nicht dabei war, im Gegensatz zu uns. Schießscharte, ne, wo man so das Gewehr durchlegt, also ein Loch in der Mauer, ja, wo man das Gewehr durchlegt, ne, und dann nach draußen feuert. Also wie kann die in die Vergangenheit reißen? Ist denn da einfach keine Schießscharte oder ist da ein Loch oder was auch immer? Also ein Loch wäre einfach die Schießscharte. Also Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen.
Also dieser H.G. Francis, ich glaube, der war auch der Feuerzangenbowle so zugeneigt, wie ich das bin und hat oft angefangen, so eine Folge zu schreiben und hat dann den Kanister leer getrunken und dann kamen so Sachen wie die Schießscharte reist in die Vergangenheit oder sowas. Aber als Kind hinterfragst du sowas ja nicht, ne? Da reisen Sachen und die Zauberin ist aufgeregt, ne, und Sachen sind in der Vergangenheit und dann geht's auch schon weiter. Dann kommt das Klingeln von Orko und diese liebreizende Stimme von Ivar und dann ist auch alles wieder gut.
Aber um nochmal bei der Story zu bleiben und beim Spannungsbogen, der sich aufbaut, also mich hat das schon abgeholt, also es passieren einfach geheimnisvolle Dinge, ja, Skeletor hat einen Meisterplan, hat mit der Zeit zu tun und es passieren ganz komische Dinge, alles ist geheimnisvoll, keiner weiß so recht, worauf das Ganze hinausläuft, also soweit immer noch sehr, sehr, sehr gut in der der Spannungsbogen zeigt weiterhin steil nach oben, muss ich sagen.
Ja, Grund genug zumindest für unsere Helden in die Wüstezeit zu fliegen, wo sie die Zauberin hinschickt, weil da muss man ja dem Ganzen auf den Grund gehen, warum die Schießscharte weg ist. Und sie weiß ja da auch, dass in der Wüste der Zeit schon dieser Tunnel ist. Ne? Ist natürlich schon so eine Sache, weil in der Wüste der Zeit, da gibt es ja auch diese Winde, da kann man ja, wenn man Pech hat, kommt man ja gar nicht zum Zeittunnel, weil man in der Zeit vorher verschwindet. Riskante Angelegenheit, ganz ein gefährlicher Ort.
Ganz ein gefährlicher Ort, ganz ein gefährliches Spiel. Und jetzt sind wir eigentlich genau bei dem Thema, Skeletor bastelt ja eine Zeitmaschine. Und jetzt ist die Frage, wie ist er das Ganze angegangen? Also hat Skeletor jetzt mit seiner Zeitmaschine diesen Tunnel aufgemacht? Oder hat die Zauberin den ja irgendwie heraufbeschworen? Oder war der einfach schon immer da? Und Olli, so wie du es gesagt hast, warum sind denn die Gegenstände aus der Burg verschwunden? Also die Meinungen im Internet gehen hier weit auseinander. Viele meinen, Skeletor hat das verschwinden lassen. Er wollte die Zauberin darauf aufmerksam machen, auf seinen Zeittunnel in der Wüste der Zeit. Ja, wie seht ihr das?
Na, bei Kraftmenschen, da ist der Dennis der Experte als Wrestling-Podcaster.
Also, nee, also was Dieter und sicherlich auch sein Fanclub sagen, das macht hier tatsächlich schon Sinn. Du musst natürlich, also macht relativ wenig Sinn, irgendwie einen Zeittunnel aufzumachen und keiner kriegt davon was mit, ne? Also du musst schon so ein bisschen auch so nach dem Motto so, ey, guck mal hier, ich habe einen Zeittunnel aufgemacht, hallo, hier bin der Zeittunnel jetzt. Und ich würde einfach auch mich anschließen und sagen, das war es wahrscheinlich, ja.
Und du musst da natürlich auch, du musst ja die Helden mit irgendwas ködern. Und was eignet sich da besser als wie eine Tür, ein Steinquader oder eine Schießscharte, die dort.
Ja, genau, ja. Also wenn, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir wohnen ja hier auch im Reds Podcast in einer im relativ großen Schloss. Und was Nico auffallen würde, nach das Bier ist weg, die Schießscharte ist weg. Ne? Ja. Also wenn Skeletor erst das Bier in die Vergangenheit und dann die Schießscharte schicken würde, da wären wir alarmiert. Und dementsprechend kann ich das hier voll nachvollziehen.
Genau. Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn noch eine Zündholzschachtel oder so dabei gewesen wäre, weil da hätte sich natürlich die Gisela Trove besonders echauffiert darüber. Ja, verdammt, war die nächste Kippe, kann ich mir nicht mehr anzünden, meine Zündholzschachtel ist weg. Mhm. Ja, aber hätte meiner Meinung nach auch ganz gut gepasst. Mhm. Aber das mit den Kraftmenschen, was ich vorher angesprochen habe, ist natürlich auch eine wunderschöne...
Mit K oder mit G? Kraft? Ja.
Was ist, also Kraft, meinst du?
Nee, mit G. Ich habe immer das Gefühl, die Österreicher sagen oft die Kraftmenschen.
Also mit G. Na, wenn, dann musst du sagen Kraftmenschen.
Kraftmenschen.
Ja. Wir sagen auch nicht Kakao, sondern eher so Gogo.
Nö, das sagen die Wiener, das sagen wir die, nicht, wir
Salzburger. Ja, das stimmt. Ja, du bist ja jetzt da in Ostösterreich, da, du hörst das ja die ganze Zeit. Sehr
gut. Ja, ja. Die Burgenländer reden wieder ganz anders. Also.
Ja, du, aber bevor wir auf die schöne Zivilisation der Kraftmenschen eingehen, aber trotzdem nochmal zurück zur Zauberin. Sie sagt ja, He-Man muss durch diesen Tunnel durchgehen, um Eternia vor einer Gefahr zu retten. Also das ist tatsächlich hier auch ein, aus meiner Sicht, eine Schwachstelle im Plot, weil, ja, sie retten letztendlich die Tochter von Man E-Faces. Aber wo und wann und warum war Eternia jemals in Gefahr? Also eigentlich war ja Eternia nur in Gefahr, weil eben He-Man genau da durchgegangen ist und Skeletor ihm dort in der Vergangenheit eine Falle gestellt hat. Und wenn er dann nicht mehr es zurückgeschafft hätte, dann wäre Eternia in Gefahr. Aber die Zauberin eben, ja, He-Man, geh bitte durch diesen Zeittunnel durch, denn du musst Eternia retten. Das ist tatsächlich... eine Schwachstelle in der ganzen Folge.
Eben.
Ja, du sagst es, Olli. So wie unser Man at Arms, der das ja auch ganz wunderschön bringt. Man at Arms übrigens wieder super in der Folge. Gefällt mir sehr gut, wie er sich hier reinwirft in die Dialoge.
Absolut. Nicht nur Dieter Fanclub sollte es geben, sondern auch Karl Walter Dies Fanclubs.
Unbedingt.
Bin ich dafür. Ja, da muss man ja fast den gesamten Dialog kurz vorlesen. Der ist wirklich witzig. Ich habe mir das noch ausgesucht. Der He-Man sagt, Orko, du bist uns gefolgt, Orko. Aber klar doch. Oder wollt ihr ohne mich gehen? Ohne den geheimnisvollsten Zauberer des Universums? Und mit Arms so seufzend, ach Orko, das habe ich auch schon ganz witzig gefunden. Dann He-Man so belustigt, den geheimnisvollsten Orko, das ist neu, wie kommst du drauf? Und Orko, weil es immer noch ein Geheimnis ist, ob mein Zauber gelingt oder nicht. Und mit Arms, eben! Und es ist auch verhältnismäßig sehr streng, muss ich sagen, wie er da reinfährt.
Ja, sehr. Und das macht auch wieder den Charme von dieser Folge aus, finde ich, weil ich sage mal, das ganze Mysteriöse und Spannende und Geheimnisvolle, das mischt sich so mit diesen Spaß- und Klamauk-Dialogen, oder? Das haben wir in jeder Szene mit Ivar und mit Orko und ja, ist hier ein interessanter Kontrast.
Klamaukig auch, später sagt dann Orko diesen großartigen Satz, habt ihr Probleme? Gut. Das ist kein Problem. Ich werde sie so gleich mit einem Zauber beheben. Das ist auch schön, oder? Habt ihr Probleme? Kein Problem. Genau, ja. Ganz kurz, bevor wir aufs Monster eingehen, das mit den Kraftmenschen, das habe ich schon auch sehr, sehr bemerkenswert und interessant gefunden, weil das ja ein wunderschöner Rückbezug auf die Geschichte Eternias auch ist. Das haben wir schon länger jetzt nicht mehr gehabt. Das hat es früher mal gegeben.
Naja, und auf Folge 2 das Todestor, Folgen, oder? Dürfen wir nicht vergessen.
Zum Beispiel, ja, da im Speziellen, richtig, mit den Riesen und so. Und hier eben auch quasi der Bezug auf den, der jetzt bei Revelation ja auch vorkommt, den Savage He-Man, wie heißt der Dieter, hast du es dir gemerkt?
Also bei Mattel heißt der Jungle He-Man, Ula.
Ula, danke, danke, der Ula. Und das ist sozusagen die Welt von Ula und den anderen Kraftmenschen, die hier der Erzähler beschreibt. Da war alles noch blühend, eine Zivilisation von diesen Catchern.
Genau. Ja, ein blühendes Land und jetzt die Sands of Time, die Wüste der Zeit. Ein Bild, das einen traurig stimmt, oder?
Absolut. Ja, Monster, Dennis, jetzt, ich denke mir, jetzt deine liebreizende Stimme, wir vermissen sie. Das Monster und deine Gedanken dazu.
Ja, auch da war wieder so eine Stelle, wo ich dachte so, habe ich jetzt gerade irgendwas verpasst? Also das war die ganze Folge irgendwie so ein bisschen aneinandergereiht, wo ich nicht richtig wusste, also muss man jetzt hier Zeit füllen oder muss man hier Zeit streichen? Also fehlt jetzt irgendwas, um den Zusammenhang zu erkennen? Oder muss man jetzt hier noch so ein Monster einbinden, um einfach noch ein bisschen die Zeit zu strecken? Fand ich unnötig, oder?
Komplett unnötig. Also es war für mich auch, sehe ich ganz genauso, dass man einfach, um nochmal ein paar Minuten zu füllen, also wirklich aus meiner Sicht ganz sinnlos und auch eine aus meiner Sicht nicht gelungene Klamauk-Szene, weil He-Man redet ja so mit dem Monster, also das kennen wir jetzt schon. In den ersten Folgen waren die Monster bedrohlich und haben gebrüllt, in den, ich glaube, ab Rache des Schlangenfürsten oder so haben sie dann irgendwann... Nein, ab Wespenfelsen haben sie dann angefangen zu sprechen und jetzt sind auch die Monster dämlich. He-Man sagt so, na Monster, komm mal her, ich will dir was ins Ohr flüstern. Und das Monster tut das natürlich. Und bumm, zack, kriegt's eine über den Schädel. Ja, also das ist ein bisschen misslungener Slapstick, meiner Meinung nach. Den hätte sich der H.G. Francis hier sparen können.
Auch die Synchronisation gefällt mir eigentlich nicht. Also... sehr schlecht synchronisiert, meiner Meinung nach. Auch dieses klingt wie eine Kuh. Also,
das war der Günther
Frisch. Riemen haut einfach drauf. Ja. Haha, puff.
Genau. Ja. Drum hat er auch nicht so viel Zeit bekommen, wie wir die Rollen besprochen haben. Ganz anders als wie die Kerstin Träger, die das ja großartig macht. No.
Und großartig macht auch der Man-E-Faces-Sprecher den Lacher, oder? Weil da, wie du es schon vorher angedeutet hast, da ist er wieder Stinker. Dir ist das aufgefallen und mir ist das auch aufgefallen.
1:1, oder? He-Man zieht dem Monster eine drüber und Man-E-Faces lacht. Seht euch das Monster an. Also... das war die dreckige Lache von Stinkor aus der Folge vorher. Da ist er nicht, da hat er nicht anders können, der liebe Herr Ohlendieck.
Ohlendieck, genau. Ja, dem wird es wahrscheinlich auch bei der stinkenden Pflanze, da wird sich da auch wohl gefühlt haben. Na gut. Tunnel der Zeit ist die nächste Szene.
Ja. Mhm.
Dieter, erzähl uns mal, was ist dir denn da so eingefallen, aufgefallen?
Ja, und auch hier gehe ich nicht d'accord mit dem Rezensenten, den Dennis vorher geschildert hat, der nur 25% gegeben hat, weil ich habe das schon ganz spannend gefunden. Die gehen durch den Tunnel der Zeit, ja, und es ist eine Reise, es dauert alles ein bisschen länger und jeder sieht etwas, oder? Und jeder erzählt so ein bisschen, also... He-Man sieht seine eigene Vergangenheit, Man-E-Faces glaubt zumindest in die Zukunft zu sehen und ganz, ganz spannend, Man-at-Arms deutet so an, er sieht irgendwie beides gleichzeitig und er sieht Geheimnisse, die er aber keinem anderen verraten darf und er sagt es dann auch so, das darf ich euch nicht verraten, niemals. Also jetzt frage ich euch wirklich, was mag der Man-at-Arms da wohl gesehen haben. Also vielleicht irgendwas, was hinter ganz verschlossenen Türen, irgendwelche Ferkeleien müssen da...
Es werden Ferkeleien gewesen sein.
Ja, also, ja muss fast.
Irgendwas mit Tila, ja.
Hey, das ist seine Tochter, Mann.
Ja gut, deswegen darf es keinem erzählen.
Dennis.
Nicht mit ihm und seiner Tochter, sondern Tochter und Orko.
Ach so.
Ja.
Ja. Er hat es gesehen.
Er hat es gesehen, und, ganz genau.
Ja, durchs Schlüsselloch geguckt.
Ganz genau.
Ganz genau.
Ah, okay. Ja. Ja, oder was mit seiner Hobel?
Ja, wo gehobelt wird, da ist auch ein anderes Thema.
Ja, bitte schreibt uns das in die Kommentare. Was hat Man-at-Arms hier gesehen?
Das oder der Dieter Fanclub kann mal schreiben, wo soll Dieter mal hobeln? Schreibt auch da mal Anmerkungen in die
Kommentare. Ja. Ach, Jungs. So, ja, aber jetzt. Eins ist mir noch aufgefallen, nämlich als sie dann ankommen in dieser Vergangenheit, ja, in dieser Zeit, da sagt He-Man, hier war das also, mein E-Faces, also es geht um, als er damals seine Tochter verloren hat, und er sagt dann den wunderschönen Satz, du hast vorher kaum jemals darüber gesprochen. Das ist irgendwie schönes Deutsch, oder? Also so, du hast kaum jemals darüber gesprochen, wie jetzt kaum oder jemals, also... Was ich ihm auch nicht ganz klar, wie viel er weiß von der geheimen Vergangenheit von seinem Freund.
Tja, ist schon so. Ja, und es geht hier eigentlich auch los, dass Man E-Faces partout kein Risiko in Kauf nehmen will, um seine Tochter zu befreien. Das geht jetzt los und das zieht sich jetzt durch die restliche Folge durch. Mhm. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Also wenn ich der Vater wäre und mein Kind irgendwie die Chance hätte, mein Kind wieder zu befreien, dann würde ich die Dinge, glaube ich, anders angehen.
Genau. Also wenn E-Faces komplett panisch, oder? Sobald er das Zauberschloss sieht und so und sagt, ah, nein, ganz schlimm, das dürfen wir nicht, es ist eine Falle, und er redet die ganze Zeit nur vom Umdrehen und vom Aufgeben. Tatsächlich wirklich sehr, sehr auffällig.
Mhm, total. Ja. Gut, dass er den Machtschädel an seiner Seite hat. Der geht immer schnurstracks weiter. Egal, was kommt.
Genau.
Ja, jetzt gibt es aber nochmal einen jetzt geht es nochmal zurück sozusagen auf Eternia. Jetzt kommt die Ivar-Story, die Ivar Me-Too-Story, oder?
Ja, so habe ich es genannt, weil es klingt ein bisschen so wie eine Me-Too-Story, oder? So was Ivar da passiert. Also was passiert denn da, Olli, Dennis?
Wir haben Ivar, die ja Orko immer ein bisschen schöne Augen macht, ne? Ja. Und dann aber gibt es ja hier auch kurz bevor, ich wunderte mich so, ich denke so, hä, warum ist jetzt hier so lange Pause? Also kurz bevor man die Kassette umdreht, ne? Die Eltern unter uns werden sich noch daran erinnern, ne? Irgendwann, es gab einen Dialog und dann kommt so Pause und dann macht das so bap, und dann war die Kassette zu Ende, muss man die Kassette rausnehmen, Kassette umdrehen, Kassette wieder reinmachen, Play drücken und dann beginnt es wieder bap, 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 und da ging es irgendwann weiter, und genau das war hier auch in dem Hörspiel natürlich mehr oder weniger diese Pause drin. Also Ivar, die wo sich dann rausstellt, als sie sich umzieht, dass hier sie, also Orko, der eigentlich gar nicht hingucken soll, das aber natürlich, ein alter Schlaufuchs ist er, ne, der natürlich doch hier mal einen Blick wagt und hinschaut, der dann sieht, dass Ivar gar keinen Rücken hat und dementsprechend dann auch feststellt, dass sie gar keine Trolaner, oder andersrum, sie hat einen Rücken, aber Trolaner haben keinen Rücken, also sie erkennt ihren Körper und sagt so, irgendwann im Vorlauf des Hörspiels geht auch nochmal nur um seinen Körper und sagt, oh, mir läuft ein kalter Schauer den Rücken runter oder sowas, ah, aber wir haben ja gar keinen Rücken. Und hier wird nochmal darauf Bezug genommen, dass irgendwie wird ihr Umhang eingerissen, ich glaube von Orko sogar, ne? Und genau. Sie muss sich umziehen, okay. Und dementsprechend riskiert er einen Blick und sieht dann eben, hey, sie ist gar keine Trolanerin, und dadurch fliegt das Ganze auf, also so ein bisschen Me Too, aber hier muss man schon fast Orko auch zugutehalten, der hat hier wohl was geahnt und oder wollte einen Blick riskieren auf unsere liebe Ivar. Wer jetzt sagt, Mensch, Ivar, wer war das eigentlich, der kann vielleicht nochmal zurückspulen, kann sich nochmal die 15-minütige Einleitung von unserem guten Freund Olli anhören über die Sprecherin, aber
Nein, das war die Sprecherin von Tidas, von Man E-Faces
Tochter. Fliege war die Ivar. Ja. Dennis, du hast recht, Orko hat hingeguckt, aber er hat dir auch vorher das Kleidchen zerrissen, denn er wollte ihr unbedingt etwas zeigen und hat gesagt, komm mit. Und sie sagt dann auch, glaube ich, noch so, nein, lass mich los. Und Orko sagt so, was hast du denn, komm doch. Und dann sagt er einfach, oh, mein Kleid, du hast es zerrissen. Sieh nicht her. Nein, du darfst mich nicht ansehen. Das ist unschicklich. Also da ganz klar, also Orko schert sich da gar nicht um Ivar. Der packt einfach zu und reißt an. Und dann guckt er auch noch hin. Ja, es ist wirklich Muss ich als großer.
Ja, wie man sich dabei fühlt, das kann uns wahrscheinlich nur der Nico in der nächsten Folge dann sagen. Also es muss schon sehr beschämend
sein. Sehr, sehr, sehr beschämend, ja. Ja, und das natürlich prägt einen das, ja, als Roboter-Trollanerin. Da muss man dann zum Psychotherapeuten und lange, lange kostspielige Therapien machen. Ja. Genau. Ja, was mir an dieser Szene noch aufgefallen ist, das war das Einzige, was mir, oder ja, da wo ich ein bisschen auch die Sprecherin bekritteln möchte, wie Orko sie dann erkennt als böses Wesen Skeletors, da lacht sie, sieht mir so ein bisschen vorgekommen wie in einem Disney-Film, so dreimal hintereinander, zwischendrin redet sie wieder so, ha, 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 klingt etwas gekünstelt. Da muss ich sagen, da hat sie in der Folge 4 beim unbezwingbaren Drachen mit Arkia etwas besser geklappt. Die war irgendwie dämonischer als böse Trollanerin, als unsere Iva hier.
Das stimmt schon. Das sticht ein wenig raus, die Leistung von der Sprecherin von Iva. Fügt sich nicht so harmonisch in den Sprecherkosmos ein. Aber das hast du eben auch hier bei Beastman. Und letztendlich, auch wenn ich eigentlich Fan von ihr bin, finde ich auch dieses Vater, Vater, er hat mich befreit. Das finde ich auch nicht besonders toll von Man E-Faces Tochter. Ganz ehrlich, ja.
Naja.
Aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich Österreicher
bin. Aber die Stimme ist ganz gut.
Ja, ja.
Wer war das nochmal, der das gesprochen hat?
Kerstin Dreher.
Ah, die Kerstin, ja, genau. Wer war die nochmal? Na, Spaß beiseite.
Aber Dennis, klingt das für, ich meine, ich nehme das jetzt vorweg, klingt das für dich auch besonders hochdeutsch, besonders, weiß ich nicht, gewollt? Oder ist es nur für mich als Österreicher so?
Nee, ich fand's eigentlich okay.
Oder kannst du dich nicht mehr erinnern? Okay. Dann ist das normal, wahrscheinlich bei euch.
Ja.
Da oben.
Ja, ja. Hier nördlich von München ist das okay.
Okay, alles klar. Na cool. Zauberschloss.
Zauberschloss, ja. Ja, beziehungsweise noch vor dem Zauberschloss, das ist ja wieder, also das ist eine spannende, aber auch sehr lustige Szene. Wenn ihr euch erinnert, da stehen sie ja vor so einem Torbogen und da ist eine Scheibe, ja, eine durchsichtige. Und wie sie da schon hinkommen, sagt He-Man, dort drüben ist ein Torbogen, seht ihr? Und Battlecat knurrt, ja, da geht es zur Hölle. Das habe ich super gefunden, wirklich. Ein Torbogen, yes. Und Battlecat, da geht es zur Hölle.
Battlecat ist ein Pragmat. Ja. Das ist immer schon gewesen und beweist es hier in dieser Folge wieder mal.
Na super, absolut. Du, er ist ja auch weise, unser Battlecat, ja. Er weiß schon, wenn wir da durchgehen, das kann nichts Gutes bei rauskommen.
Kommt ja auch dann später noch, oder? Das nehme ich jetzt auch schon vorweg. Ich will kämpfen!
Ja. Ja, Battlecat, super auch in dieser Folge.
Er weiß, was er will. Und
ja, Man at Arms, Battlecat, absolut gut, wirklich top hier. Mhm. Ja, und
ja, fand ich auch, also er hat ja auch ganz am Anfang der Folge, er hat immer so ein bisschen so ein, also du merkst so ein bisschen, also er weiß, was die Stunde geschlagen hat, aber du merkst halt auch so, er probiert es halt alles so, ja, nee, das, er weiß genau, dass He-Man es auf jeden Fall durchziehen wird, also ich finde Battlecat immer großartig, ne, also er weiß genau, worauf es hinausläuft, aber er probiert es immer noch mal so zu verzögern und so weiter alles, also Battlecat ist immer einer meiner liebsten Charaktere in den Hörspielen.
Ja, definitiv.
Absolut. Auch in der nächsten Szene wieder, oder? Da hat er, das ist ja sowieso eine abstruse Szene.
Auch wieder. Ja, komplett. Komplett abstrus. Also, sie stehen vor dieser Scheibe und Man at Arms mal ganz lässig sagt, oder ich glaube, He-Man sagt es ihm, ja, tritt doch mal mit dem Fuß dagegen, mach sie doch kaputt. Und Man at Arms tritt und
Oh, mein Fuß,
genau. Er ist schmerzverzerrt und sagt, ich habe mir den Fuß verstaucht. Hat mich kurz an Beastman erinnert, wie er bei Höhle des Schreckens abgestürzt ist. Ja. Und Und ja, und He-Man so ganz fürsorglich, komm, Man at Arms, ich helfe dir auf, geht es, was macht dein Fuß, ist es ganz schlimm, brauchst du ein Pflaster, ja.
Also, zuerst reitet er seine Freunde ein, oder theatert seine Freunde ein, ja, wie wir Österreicher sagen.
Übertrieben und, fürsorglich.
Dann so, ja.
Ja. Und komplett übertrieben ist, also He-Man macht dann die Scheibe mit dem Zauberschwert kaputt, klar, mit dem Zauberschwert geht das. Und dann bejubeln sie ihn alle euphorisch, ja, weil er jetzt eine Scheibe eingeschlagen hat, so, sehr gut, He-Man, oh, wie toll, und Battle Cat sagt, was für ein Schlag, und sie zucken alle komplett aus. Also eine wirklich irre Szene, bitte hört euch die an, hört euch die zweimal an, die ist wirklich ganz, ganz großartig.
Bist ein Fan der Scheibenszene.
Definitiv, klamaukig, die ganze Sache.
Ja, voll, genau. Absolut. Na gut. Im Zauberschloss geht es dann weiter und da wird die Wahnwitzigkeit nicht weniger, oder?
Ja, also da ist es ja auch ganz, ganz abstrus. Also sie dringen da ein in das Schloss und Dieter Ohlendirk als Man E-Faces, ja, er erzählt, was er so fühlt, was er sieht. Er spürt eine Kraft, er spürt mathematische Geheimnisse in dem Raum. Ist meiner Meinung nach auch wieder einfach der Versuch, die Spannung hier noch mehr auf die Spitze zu treiben, was da nicht ganz so gut gelingt, weil einfach, ja, weil die anderen relativ gelassen reagieren und irgendwie, ja, weil es jetzt auch keinen so wirklich gruselt, oder? So, He-Man sagt so, ja, ist doch ganz normal, dass ein Schloss nach mathematischen Gesetzen gebaut wird und sie... Also da tanzt mein E-Faces so ein bisschen aus der Rolle, so wie du schon gesagt hast, Olli, er hat die ganze Folge Angst und die anderen sind da hier eigentlich sehr, sehr gelassen und entspannt. Wie seht ihr das?
Ja, die Szene an sich, ja, schon sehr interessant. Bemerkenswert finde ich hier schon auch die Sprecherleistung von unserem lieben Man E-Faces. Er macht das sehr, sehr gut, finde ich, diese drei Gesichter, diese drei Wesen hier darzustellen, verbal. Und auffällig und lustig sind halt auch die Geräusche beim Wechsel vom Gesicht. Also die quietschen ja so schön so. Also vielleicht sollte sich der Man E-Faces mal ein bisschen Öl in den Helm gießen oder so. Und ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen?
Kann ich mir den Ölprinz vorbeibringen, so ein bisschen.
Ja, genau. Beim letzten Mal zurückverwandeln, da kommt dieses Geräusch, dieses Quietschgeräusch um einiges zu spät.
Ja.
Habt ihr das auch bemerkt?
Ja, ja, genau. Also He-Man sagt, Man E-Faces, du hast jetzt wieder dein menschliches Gesicht. Und wie er es sagt, genau, hört man dann... Also da ist wahrscheinlich ein Fehler im Schnitt, ja, ist der Heike Diene passiert, hat sie den Soundeffekt ein bisschen zu spät reingeschnipselt.
Aber keine Chance, dem Machtschädel entgeht nichts.
Ja. Genau.
So ist das.
So ist das.
Ja.
Ja, und spannend auch, oder, also wie gesagt, es kommt jetzt nicht so wirklich Gefahr auf oder so irgendwie ganz bedrohlich wirkt das jetzt noch nicht, als sie da reingehen. Und auch als sie vor diesem Trichter stehen, oder? Ja, da erzählt mein E-Faces, da hat der Kotania meine Tochter hineingeschmissen und oh, He-Man, geht da bloß nicht rein. Ganz gefährlich. Ja, ist jetzt auch, ich sag mal, man weiß, man ahnt, ja, alle ahnen es, auch He-Man, aber ihm ist es egal, das ist jetzt die Falle Skeletors. Aber er hüpft hinein. Einfach weil er der Geilste ist, oder Olli? Wie siehst du das?
Er hüpft hinein, weil er der Geilste ist, weil er der Machtschädel ist und nach der Machtschädel-Logik geht. Und er weiß, der Plan wird funktionieren und der Plan funktioniert natürlich auch. Und das ist gut so, ja.
Ja.
und selbst hier, ich meine, auch vorher der Man E-Faces, also es ist ja wirklich traurig eigentlich, wie er hier dargestellt wird, obwohl es um seine Tochter geht. Er will ja ständig wieder umkehren und so, haben wir eh schon gesagt. Er geht dann weg, weil es ihm irgendwie zu viel wird. Ich brauche 5 Minuten meine Ruhe und ist ja auch völlig blöd. Und auch hier wieder, das ist jetzt die Entscheidung, müsst ihr euch vorstellen, das ist die entscheidende Situation. He-Man springt in den Trichter, kommt wieder raus. Man sieht schon seinen großen, dicken, fetten Machtschädel mit den blonden Haaren. Ja, er kommt mit den Händen, möchte irgendwie sich am Trichter festhalten. Aber Man E-Faces sagt, nein, das muss er selbst schaffen, ich helfe ihm nicht.
Genau.
Battle Cat und Man at Arms sagen schon, ja, kommt.
Wir müssen He-Man helfen.
Ihn raus. Nein,
wir ziehen ihn nicht E-Faces, ja, sieht He-Man kämpfen mit seiner Tochter am Rücken wahrscheinlich. Nein, das dürfen wir nicht riskieren. Da dürfen wir jetzt nicht He-Man die Hand entgegenstrecken. Ja, ist Olli, also, was soll ich
wenn
sagen?
Wenn du so einen Vater hast, dann ja, gute
er
Nacht.
Er ist ein alter Stinker, der Man E-Faces. Das wissen wir jetzt schon.
Ja, er ist in Wahrheit tatsächlich der Stinkor und deswegen hilft
und
er
deswegen,
nicht.
Ja, genau.
Das ist der Meisterplan.
Die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, also während dem zweiten Drittel der Folge, das ist Skeletors Meisterplan? Also, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, dann würde ich sicherlich noch einen sehr viel ausgefuchsteren Plan erarbeiten, um He-Man endlich zu besiegen. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, das soll's jetzt sein? Also, He-Man ist jetzt in diesem Trichter und jetzt geht's darum, ist er stark genug? Nein! Man at Arms sagt, niemand ist stark genug, um das zu schaffen. Das ist doch nicht mal He-Man. Und He-Man schafft's natürlich. Und wo ich so denke, so, das war es jetzt, worauf jetzt hier 35, 38 Minuten der Folge hingearbeitet wurde. Das fand ich tatsächlich schon ein bisschen enttäuschend.
Da gebe ich dir recht, Dennis. Das ist auch der zweite Downer für mich bei dieser Serie oder bei dieser Folge. Dass es ein bisschen so ist wie bei Nacht über Castle Grayskull. He-Man taucht irgendwo rein, ja. Damals war es ins Meer mit einer 7 Minuten Sauerstoffflasche. Und das Spannende war, schaffte es mit so wenig Sauerstoff wieder aufzutauchen.
Ja.
und hier einfach auch, ja, er hüpft in den Trichter rein, ja, wir warten, ähnlich. Einfach hören ein bisschen Man E-Faces zu beim Angst haben und dann kommt er halt wieder raus. Ja, ist nicht so ganz ausgeklügelt gewesen der große Klimax vom HG Francis. Ja.
So ist es, er kommt dann raus, Tochter ist dabei und haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, diese Line von der lieben Kerstin Dreger.
Unvergessen.
Vater, er hat mich befreit und auch hier dann wieder Man E-Faces, Kind, dass du wieder da bist. Und das wieder ist irgendwie auch so verschluckt. Ich habe als Kind immer verstanden, Kind, dass du da bist. Und ich habe das nie kapiert, was soll das überhaupt heißen? Es ist... passt irgendwie auch zu der ganzen Man E-Faces memmenhaften Darstellung, dass er dann auch sofort irgendwie wissen will, was war los und so. Und dann der Man at Arms unterbricht ihn, glaube ich, relativ streng und sagt, komm, alles bricht zusammen, wie halt so oft natürlich, aus welchem Grund auch immer.
Die Stimme davon
und wir müssen wieder weg.
Arms, ja. Genau, wir müssen jetzt weg.
Schnell wieder zurück zum Zeittunnel, der eigentlich einfach so wieder da ist, oder?
Ja, der plötzlich wieder auftaucht, weiß man jetzt auch nicht, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, wer hat den Zeittunnel geschaffen? War es Skeletor oder war es die Zauberin? Also Skeletor wird ihn ja jetzt nicht wieder aufmachen, extra für He-Man und seine Freunde, dass die zurückkehren können. Man vermutet die Zauberin, ja. Und ja, auch ein kleiner... Wie soll ich sagen? Eine kleine Schwäche in der Story. Ja.
Eine Schwäche.
Und in der Wüste der Zeit kommen wir leider, da werden wir auch ein bisschen enttäuscht. Also nach hinten fällt sie schon etwas ab, die ganze Folge. Weil auch hier kommt es jetzt zu keinem großen Endkampf oder nochmal zu irgendwie Spannung, denn He-Man taucht auf zum ersten Mal, der Sprecher, der Erzähler Horst Naumann leitet die Szene ja noch so ein, er erklärt, wie He-Man zurückkommt und die Monsterkämpfer Skeletors, die schreien schon, während Horst Naumann noch spricht, das habe ich sehr amüsant gefunden.
Ja, das ist richtig witzig, ja. Hört da mal genauer rein.
Genau, und dann erwartet man sich natürlich als Hörer so einen Endkampf. Also, jetzt Skeletor mit einer Schar Monsterkämpfern. Aber
das muss man sagen, war eine komplette Enttäuschung. Ja. Ne? Also, das ist das, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ich denke so, wenn es jetzt noch einen geilen Endkampf gibt, dann rettet es irgendwie die Folge noch. Aber auch Das gab es nicht. Ja, und deswegen bin ich gespannt, was ihr gleich auch für eure Wertung geben wird. Denn für mich, also mit euch natürlich immer super, so eine Folge zu sprechen, das hebt das Ganze natürlich hoch. Aber die Folge an sich, was unser guter Freund HGF uns hier vorgeliefert hat, muss man sagen, das war schon ziemlicher Scheiß. Also das war so gefühlt wie, die Serie ist auf 20 Folgen ausgelegt und jetzt müssen wir aber irgendwie das noch bis 37 strecken. Ich weiß, da kommen noch bessere Folgen, also jetzt nicht hier den Machtschädel irgendwie deabonnieren oder ähnliches, ne? Da kommen noch gute Sachen, aber diese und, ich will nicht zu viel verraten, aber auch die nächste, das könnte ein bisschen schwierig sein, da müssen wir jetzt ein bisschen überbrücken, das ist wie beim Marathon, ne? Irgendwann fangen die Muskeln an zu brennen, da muss man einfach durchziehen, ne? Da muss man durchhalten, auch wenn es wehtut. Und so ist es, glaube ich, jetzt gerade hier und bei vielleicht auch der nächsten Folge. Aber diese Folge, die war wirklich nichts. Das war am Anfang nichts, das war wenig in der Mitte und es war nichts zum Ende. Und auch hier zum Ende, wo ich mich gefreut habe, weil ich tatsächlich den Titel, den kannte man natürlich, ne? Skeletors Meisterplan, hört sich auch mega geil an. Aber die ganze Handlung der Folge hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Habe ich, glaube ich, auch als Kind selbst damals schon gedacht, das ist kacke. Die Kassette hörst du nicht noch ein zweites Mal an. Und das war von allen Seiten tatsächlich nichts. Und auch das Ende hat sich da nahtlos eingereiht.
Ja, muss ich sagen, es ist natürlich nachvollziehbar, ja. Auch der Schlussgag letzten Endes, der war auch abgekupfert, wieder von Folge 16, Nacht über Castle Grayskull. Weil das jetzt ein Flo dann damals Merman, diesmal Orko, Pi sagt, das hatten wir auch schon mal. Also auch hier war irgendwie war da wenig Neues. Also Orko hat halt die Aiba, wollte sie verzaubern, hat sie aber klein gemacht und die hat ihn dann gepiesackt. Hat die Folge jetzt nicht mehr rausgerissen, oder Olli?
Nein. Ja, das ist einfach nur schlimm. Das ist das stimmt. Also es ist wie so oft, und da können wir dann eh schon zum Fazit überleiten, eine Folge, die durchaus eben, und das ist schon immer wieder ein bisschen ärgerlich einfach, die Folge an sich hätte das Potenzial.
Die Idee an sich, Skeletor baut eine Zeitmaschine. Sag mal, ja. Da würden uns jetzt drei, würden 1000 Sachen einfallen, was man Geiles machen kann, und das nichts davon wurde genommen. Ja.
Und es wird auch wirklich der Spannungsbogen wieder sehr, sehr gut aufgebaut an sich, ja. Und dann verstrickt sie sich eben in Unlogikkeiten, kann man das so sagen, in unlogischen Sachen, und das fällt einfach dann auf, ja. Es wirkt fast so, wie wenn zwei Folgen zusammengemixt worden wären und das Beste von beiden Folgen irgendwie da sich im Skeletors Meisterplan wiederfinden würde. Und es ist ja auch so, dass Skeletor eigentlich ja gar keine Rolle spielt. Diese ganze Folge würde auch funktionieren, wenn Skeletor nicht da wäre.
Ja, ja.
Das finde ich schon auch ganz interessant.
Ich kann hier also tatsächlich nur 3,5 von 10 Punkten geben.
Ja.
Ja,
ja, eben. Also, und das ist gut gemeint.
Und das ist noch gut
gemeint. Ja, also zwei, drei Sachen noch fazitmäßig bei mir. Orko, falsche Trollanerin, hatten wir schon. Bringt außerdem auch nicht viel, ja. Vielleicht hätte Orko gut gezaubert in der Vergangenheit, so wie im Hyperraum, aber weiß man jetzt nicht, ja. Warum wollen sie ihn überhaupt trennen? Diese Unlogiken, die auch schon bei der Lachenden Brücke da waren, die werden hier jetzt auch nicht so richtig geklärt. In der Lachenden Brücke wird ja von den Mystic Mountains und dem Geheimnis von Man E-Faces irgendwie erzählt, und das spielt hier auch keine Rolle mehr. Das mit dem Kutani haben wir eh schon besprochen. Weiß He-Man vielleicht sogar von der Kreuzung durch den Kutanier, weil er sagt ja da bei der Lachenden Brücke auch irgendwie etwas, Man E-Faces soll nicht nochmal das durchleben, was ihm widerfahren ist, es wäre allzu grausam. Also ja, das ist alles sehr, sehr mysteriös. Und das vielleicht nur so zur Abrundung des Ganzen.
Ja.
Was ist der Meisterplan letztendlich?
Ja, Olli, und wo rankst du die Folge dann? Also wenn Dennis schon sein Ranking gegeben hat, wo stehst du dann?
Ja, ich ranke sie auf 6.
Ah.
Auch wegen der sexy Stimme von Kerstin Träger.
Ja. Wir müssen über deine Bewertungskriterien mal sprechen, weil die sind sehr willkürlich, muss ich sagen. Aber
das
ja,
ist richtig.
Nein, also ihr habt jetzt auch schon einiges vorweggenommen. Also um vielleicht noch my two cents dazu zu geben. Also ich habe die Folge, ich mochte, wie sie angefangen hat, ja, und wie die Spannung aufgebaut wurde. Ich habe auch was ich sehr lustig gefunden habe, waren einfach diese Mischung aus eine total wirre, geheimnisvolle Story und dazwischen sehr viele gut gelungene komische Szenen, aber eben leider nach hinten ist sie einfach abgefallen, ja. Also man hätte viel mehr machen können. Aus meiner Sicht, Iva war etwas unnötig, die war so ein bisschen ein Lückenfüller und hat auch eher nur so den Klamauk in der Folge bedient. So wichtig für die Story war das jetzt nicht, dass das Orko wirklich weg ist. Ich hätte mir da gewünscht, so wie bei der Höhle des Schreckens, oder? So He-Man wird in eine Falle gelockt und Skeletor über irgendeinen Bildtransmitter beobachtet das Ganze. Das wäre doch cool gewesen, wenn er da noch irgendwie so, wenn er einfach mehr präsent gewesen wäre in der Story. Das hätte mir gut gefallen. Aber das war leider nicht so. Was man aber trotzdem in dieser Folge, was wirklich cool war, das waren die Sprecher, vor allem Man at Arms und Battlecat waren wirklich sehr, sehr großartig. Die haben viel Witz, auch viel Stimmung reingebracht. Das war richtig gut. Und ja, insofern schließe ich mich dem Olli an. Ich habe der Folge auch eine 6 von 10 gegeben.
Viel zu hoch.
Hätte Potenzial gehabt für eine 8 oder eine 9, aber leider kein guter Höhepunkt. Da ist dem HG Francis zum Schluss hinaus nichts oder zu wenig eingefallen. Darum nur eine 6 von mir.
Na schau, Dieter, was beschwerst du dich da über
so,
meine Rating?
Deckel drauf, oder?
Nicht. Deckel drauf, dann werden wir uns von unserem lieben Gast, dem Dennis, in aller Herzlichkeit und aller Liebe verabschieden. Du hast ja noch einen Podcast jetzt vor dir. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du deinen Podcast-Partner in dieser Stunde Wrestling-Besprechung auch findest.
Ich hoffentlich bin mir relativ sicher, ich werde nochmal in den Trichter der Zeit springen, ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Ich hoffe, dass wir ihn auch nochmal hier begrüßen dürfen, unseren guten Freund, den Nico. Wenn ihr ihn hören möchtet, reds.de, unser Wrestling-Podcast. Ich habe vorhin schon von Olli und von Dieter gehört, man muss jetzt nicht der ausgefuchste Wrestling-Podcast-Fan oder der ausgefuchste Wrestling den Gucker sein, um da Spaß zu haben. Da geht es auch schon mal um das ein oder andere Bier, um viele, viele andere Sachen drumherum, um Stefan Otterpohl, der sich gestern wohl hat impfen lassen. Dies und vieles mehr. Auch dazu wird es ein Update geben. Fand es statt und vieles mehr. Also wir freuen uns immer, wenn wir hier zu Gast sind und ich kann schon so viel versprechen. Wir werden hoffentlich nochmal Gast sein in dieser Serie hier beim Machtschädel. Und dann steht ja noch das große Finale ein. Ich hoffe, das steht immer noch. Da könnt ihr mir vielleicht nochmal ein Feedback geben, denn die letzte Folge, die wollten wir ja vor Ort dann in Salzburg gemeinsam besprechen, aktuell in eurem Tempo, die ja mal so von jeder Woche auf 2 wöchentlich, auf mittlerweile 3 bis 4 wöchentlich runter ist, sehe ich uns tatsächlich so im Spätsommer, so Mitte, Ende August irgendwo in Salzburg im Biergarten sitzen und wir besprechen Masters of the Universe, die Folge 37, die da heißt, das Geheimnis der schwarzen Irrlichter, und ich bin schon sehr gespannt darauf, schön, dass ich zu Gast sein durfte. Ich schalte mich jetzt einmal wieder rüber. Gegrüßt sind natürlich auch alle Mitglieder des Dieter-Fanclubs. und ich würde mich auch freuen, wenn der Olli vielleicht auch noch seinen Fanclub kriegt. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen im Dieter-Fanclub, der seinen Beitrag nicht bezahlt hat, der dann als Strafe noch den Olli-Fanclub. Ihr kennt das alles,
ja,
ne? Reds.de, meinerarm.info, wenn ihr eher dem Bier geneigt seid und sagt, Mensch, die Jungs trinken auch immer ein Bier. Letztens hat uns ein Reds-Hörer geschrieben und gesagt, Mensch, Dennis, ihr seid 18 Jahren eurem Podcast, konnte nie was mit Bier anfangen. Ich habe jetzt festgestellt, Märzen, das schmeckt mir doch ganz gut. Also irgendwann kriegen wir sie alle, wie gesagt, bierbewusst genießen. In diesem Sinne, das war's von meiner Seite. Nächstes Mal bringe ich den Nico wieder mit. Ich sag tschüss, bis dann.
Unbedingt, ja. Schöne Grüße an den Nico.
Tschüss, Dennis.
Und Dennis, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören in diesem Podcast im Spätsommer dann 2023 wahrscheinlich, nach der WrestleMania in
Los Angeles. Spätestens. Oder aus Los Angeles oder, vielleicht. Ja. Meine Fans übrigens, das möchte ich an dieser Stelle schon auch noch sagen, meine Fans, das sind die Hände.
Oh Mann.
Und die findet man auf www.derpodcast.de bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Da gibt's einige.
Jetzt kommt die nächste Werbung.
Du bist ja selber eine Hand, mein Freund.
Ja, aber nur eine Gasthand.
Wie man bei uns immer sagt, lass die Hände über der Bettdecke.
So, moderier das Ding mal
so,
ab wieder.
Ja, also Dennis, wir hören uns. Vielen Dank, dass du da warst. Und sehr Olli, gerne. Du darfst noch nicht raus. Dir muss ich jetzt noch eine Frage stellen, und zwar die Eisfrage. Du kennst sie schon vom letzten Mal. Olli, wo würdest du denn lieber ein Eis essen? Also ein schönes Speiseeis. 4 Kugeln diesmal. Beim Eiskreisler in Wien, 1. Bezirk, Roten Turmstraße. Oder im Hyperraum?
Ja, das ist aktuell natürlich eine sehr einfach zu beantwortende Frage, weil es ist ja Lockdown in Österreich.
Es ist Lockdown. Verdammt.
Von daher im Hyperraum, lieber Dieter. Da kriege ich mein Hyperraum-Eis, das schmeckt
ganz gut. Ein schönes Hyperraum-Eis mit 4 Kugeln. Das nehme ich mal mit, ja. Richtige Antwort. Sehr schön. Ja, dann haben wir heute viel Spaß gehabt in der Folge. Ja, ich hoffe, es hat nicht zu sehr genervt, aber wie gesagt, es war...
Wer? Dennis? Hm?
Darf ich noch eine Vermutung anstellen?
Ja, gerne.
Eternia wird nicht untergehen.
Genau. Du hast ganz recht, ja. Und das, liebe Leute da draußen, bitte schreibt euch das auf ein Post-it, klebt es an eure Kühlschranktür oder ja, schreibt es euch auf die Hand mit Kugelschreiber auf dem Handrücken.
Falls die Tür noch da ist.
Falls die Tür noch da ist, ja. Klebt euch das Post-it auf die Schießscharte, wenn ihr die daheim habt, und schreibt euch da ganz groß drauf mit einem dicken Edding. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann, liebe Leute, erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.